Herzlich willkommen zu Beide Seiten Live an diesem Donnerstag, ein besonderer Donnerstag.
Ja, schönen guten Abend, denn der Donnerstag ist wieder Demo-Tag. Schon gegen die erste und die zweite ÖVP-FPÖ-Regierung wurde wöchentlich protestiert. Seit heute sind die Donnerstagsdemos zurück, quasi als Warnung vor der weiteren blauen Regierungsbeteiligung.
Aber was bringen Demos gegen rechts und sind sie überhaupt gerechtfertigt? Das diskutieren wir gleich in unserer ersten Rubrik Beide Seiten mit Antonia Arbeiter-Raut vom Standard und unserer Innenpolitik-Chefreporterin Manuela Reidl.
Chaos bei den Grünen. Peter Pilz sieht seine Ex-Partei in Turbulenzen.
Wie realistisch eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Grünen bzw. Neos überhaupt ist, das besprechen wir gleich mit Peter Pilz in unserer Rubrik Nachgefragt.
Und Bomben auf Bahnhöfen. In den letzten Tagen müssen mehrere österreichische Zugstationen wegen Bombendrohungen gesperrt werden.
Was dahinter steckt, sehen wir gleich in unserer dritten Rubrik, der TAK.
Also beginnen wir ganz aktuell mit Demonstrationen, die gerade in der Wiener Innenstadt stattfinden. Donnerstagsdemos sind das und die gibt es zwar zum ersten Mal in diesem Jahr, aber nicht zum ersten Mal überhaupt.
Genau, sie richten sich nämlich gegen eine blaue Regierungsbeteiligung, die ja jetzt nach den Wahlen am Sonntag auch wieder im Raum steht. Die letzte derartige Demonstration hat 2019 stattgefunden, damals noch gegen die türkisblaue Kurz-Strache-Regierung.
Ja, und heute wird eben wieder demonstriert. Für uns berichtet vor Ort unsere Kollegin Magdalena Punz darüber, was da gerade los ist.
Gegen 19.20 Uhr hat sich dieser Demonstrationszug gegen rechts in Bewegung gesetzt, um hier durch die Wiener Innenstadt wieder zurück zum Ring zu gehen, wo es dann am Ende eben auch eine Schlusskundgebung geben wird. Und die Demonstration ist so, dass es doch sehr, sehr laut ist. Es sind tausende Menschen hierher gekommen. Ursprünglich hat man damit gerechnet, dass rund 2000 Menschen kommen werden. Aber es sind definitiv mehr geworden. Und die Menschen, wir haben ja auch mit ihnen gesprochen, die sind hierher gekommen, um eine mögliche Neuauflage von Schwarz-Blau hier zu verhindern. Man möchte nicht, dass die Blauen, dass die FPÖ wieder in eine weitere Regierung kommen können. Sie haben Angst um ihre Menschenrechte, sie haben Angst um die Demokratie und wollen nicht, dass hier eben eine FPÖ allen voran mit Herbert Kickl in Regierungsverantwortung kommt. Die Veranstalterinnen und Veranstalter haben von Anfang an gesagt, sie wollen, dass das eine friedliche Demonstration wird, aber sie wollen eben noch bevor die Sondierungsgespräche beginnen, hier ihre Stimme erheben. Sie wollen hier zeigen, dass ja fast 30% für die FPÖ gewählt haben, es aber dennoch rund 70% sind, die das eben nicht gemacht haben. Diese Donnerstagsdemonstration soll hier jetzt erstmals einmalig sein. Also das bedeutet, das ist hier jetzt eine Großdemonstration, die man eben nur heute stattfinden lässt. Weitere Demonstrationen sind zumindest aktuell noch nicht geplant. Man schließt allerdings nicht aus, dass sollte die FPÖ tatsächlich dann in Regierungsverantwortung kommen. Wir wissen, die Entscheidung könnte sich jetzt noch Monate ziehen, dass diese Demonstrationen am Donnerstag doch wieder regelmäßiger werden könnten.
Also heute zumindest schon einmal einiges los auf dieser Donnerstagsdemo, aber es gab sie eben schon in den letzten Jahrzehnten immer wieder, eben wenn es eine blaue Regierungsbeteiligung gab.
Natürlich haben auch solche Demos zwei Seiten. Die FPÖ ist einerseits eine demokratisch gewählte Partei, auf der anderen Seite gibt es natürlich eben das Demonstrationsrecht. Und wie Sie es von uns kennen, wir blicken auch hier auf beide Seiten.
Die Donnerstagsdemos werden im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Als Protest gegen die erste schwarz-blaue Regierung unter Wolfgang Schüssel. Jeden Donnerstag wird damals in Wien protestiert. 2018 werden die Demos wieder ins Leben gerufen. Diesmal gegen die türkis-blaue Regierung unter Sebastian Kurz. Ab heute werden die DemonstrantInnen donnerstags wieder um den Ring ziehen. Diesmal richtet sich der Protest gegen eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ unter Herbert Kickl. Doch bringen die Donnerstagsdemos gegen rechts etwas? Können sie was bewirken oder nicht?
Das schauen wir uns eben jetzt gleich an und beleuchten dazu beide Seiten. Bei uns im Studio dazu darf ich begrüßen Antonia Arbeiter-Raut vom Standard. Hallo.
Guten Abend.
Und unsere Innenpolitik-Chefreporterin Manuela Reidl. Hallo.
Hallo.
Frau Arbeiter-Raut, ich fange gleich mit Ihnen an. Was die UnterstützerInnen da genau sagen zu den Demos, das hören wir uns dann gleich später noch an. Aber vorher mal, warum sind denn solche Demos auf jeden Fall legitim?
Also ganz grundsätzlich muss man, glaube ich, einfach mal sagen, die Versammlungsfreiheit ist ein wichtiger Grundpfeiler unserer Demokratie. Und wie es jetzt bei dieser Wahl war, es haben zwar 29% ihre Stimme für die FPÖ abgegeben, es haben aber gleichzeitig mehr als 70% ihre Stimme großteils für Parteien abgegeben, die eine Koalition mit der FPÖ bzw. der Kickl-FPÖ ausschließen würden. Und von denen gibt es jetzt einfach sehr viele Menschen, die darauf quasi nochmal mit Nachdruck, denke ich, hinweisen wollen.
Dass sie das eben auf gar keinen Fall
ganz
wollen.
Genau.
Manuela, schauen wir uns die andere Seite an. Die FPÖ wurde demokratisch gewählt von knapp 1,4 Millionen Menschen. Sie ist die zur stärksten Partei gemacht worden. Warum machen daher solche Demos keinen Sinn? Wie sieht da die andere Seite aus?
Also keinen Sinn ist vielleicht ein bisschen stark gesagt, aber es gibt Gegenstimmen zu diesen Demos. Die FPÖ würde natürlich sagen, das ist einfach ein linker Mob. Den Wählerwillen, wie es die FPÖ auch gerne nennt, nicht akzeptieren wollen. Die Gratiszeitung Heute macht Stimmung gegen die Demo, spricht von Demo-Chaos, obwohl die Demo friedlich laufen ist, und zitiert Leserreporter, die es ja bei der Heute gibt, die sich darüber ärgern, dass sie wegen dieser Demo jetzt im Stau gestanden sind und die armen arbeitenden Menschen, die nach einem langen Arbeitstag wegen so einer Demonstration nicht nach Hause kommen. Und auf der politischen Ebene, wenn man sich die Frage stellt, bringt das etwas, ändert das etwas? Naja, die Außenwirkung ändert sich, die Österreich abgibt im Rest Europas, aber diese Menschen, die da mitgehen, überzeugen natürlich niemanden. Das sind ja schon überzeugte Anti-FPÖler, das sind ja schon Menschen, die Herbert Kickl für gefährlich halten. Dass man einen Meinungsdreher bewirkt bei Menschen, die die FPÖ gerade gewählt haben, ist eher unwahrscheinlich. Das ist einfach ein Zeichen der Meinungsäußerung, aber man darf sich nicht erwarten, dass man damit Menschen bekehrt oder Menschen aufrüttelt oder dass FPÖ-Wählende plötzlich sagen, oh, jetzt wo ihr sagt, bin ich plötzlich doch der Meinung, Herbert Kickl könnte gefährlich sein oder eine Gefahr für die Demokratie. Denn gewarnt wurde ja vor diesem Mann schon Wochen und Monate davor. Und das hat ja an seinem Wahlsieg und am Wahlsieg der FPÖ nichts geändert.
Dann schauen wir uns doch direkt an. Wir waren eben, unsere Kollegin Magdalena Bunz, Sie haben sie gerade gesehen, bei der Demo dabei. Und die hat da auch die Mitorganisatorin Marti Huber interviewt und gefragt, warum sie das denn eigentlich tun.
Die FPÖ ist ein Sicherheitsproblem für Österreich, auch international gesehen. Die Swifties können ein Lied davon singen, wenn zum Beispiel internationale Geheimdienste mit uns nicht mehr reden wollen, dann werden auch wieder Sicherheitsfragen anders sein. In Europa macht man sich schon Sorgen, dass die FPÖ wieder in der Regierung ist. Und das heißt, unser Motto ist, fix zahm gegen rechts.
Frau Arbeiter-Raut, das ist sozusagen die Meinung der Veranstalter, aber was erhoffen Sie sich denn?
Naja, Sie haben vorher gesagt, dass es vor allem darum geht, jetzt Meinungen von FPÖ-Wählerinnen zu drehen. Ich denke, man muss da differenzieren. Es geht vor allem auch darum, eine Botschaft an die anderen Parteien zu senden, eben jetzt in den Koalitionsverhandlungen nicht mit der FPÖ einen Koalitionspakt zu schließen. Das ist ja auch von den Veranstaltern und Veranstalterinnen so kommuniziert worden. Deswegen will man jetzt auch nur mal einmal demonstrieren, um da ein Zeichen zu setzen und einfach auch darauf hinzuweisen, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das auf keinen Fall sehen wollen. Und man muss einfach sagen, die FPÖ hat in den letzten Wochen gerade wieder darauf hingewiesen, dass es doch eben gehäufte Einzelfälle des Rechtsextremismus gibt. Denken wir an die Beerdigung von einem Burschenschafter, wo ein bei der ESS verbreitetes Lied gesungen worden ist, wo namhafte FPÖ-Politiker anwesend waren und nicht gegangen sind. Und auch davor haben Menschen in Europa Angst, dass dieses Bild einer sehr mächtigen rechtsextremen Partei dann doch auch kein gutes Bild in Europa abgibt. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, dass da heute sehr viele Menschen sind, die einfach auch persönlich Angst haben vor einer rechten Regierung. Ein Freund von mir ist Lehrer und berichtet mir von Kindern, die zu ihm kommen und fragen, Herr Lehrer, werden wir jetzt abgeschoben? Und ich glaube, man darf da nicht nur die Demo als Botschaft an die Regierenden sehen, sondern doch auch als eine Veranstaltung, wo da Menschen, die anders denken, zusammenkommen und sich versichern wollen, dass sie mit ihrer Meinung nicht allein dastehen.
Und die andere Seite, du hast ein bisschen die Heute-Zeitung vorher angesprochen mit diesem Chaos, das da getitelt wird. Oft geht es da eher um Verkehrschaos, aber es gibt ja dann durchaus schon auch Sicherheitsbedenken beziehungsweise ein massives Polizeiaufgebot. Das ist ein bisschen das Argument der anderen Seite.
Ja, die andere Seite würde natürlich sagen, was das wieder kostet mit dem Polizeiaufgebot, was es natürlich wert sein muss, um das Recht auf freie Meinungsäußerung zu schützen. Insgesamt waren diese Donnerstagsdemonstrationen auch historisch betrachtet von wenigen Zwischenfällen geprägt, mal abgesehen davon, dass zum Beispiel einmal 2019 als Lokal von einer Burschenschaft beschossen wurde mit Feuerwerkskörpern und dann hat diese Fahne, die die da hängen hatten, vor der Tür Feuer gefangen. Aber natürlich, diese Friedlichkeit ist auch dem geschuldet, dass im Zweifel ausreichend Polizeiaufgebot da ist, das dafür sorgen kann, die Gegendemonstranten quasi abzugliedern und ein Aufeinandertreffen mit dem Demonstrationszug zu verhindern. Das gehört dann einfach mit dazu.
Bleiben wir beim Thema Innenpolitik, vom Gegenwind gegen eine blaue Regierungsbeteiligung kommen wir jetzt eben zum Gegenwind gegen eine rote. Nur die kommt aus der eigenen Partei.
Ja, innerhalb der SPÖ gibt es nämlich gewichtige Stimmen, die sagen, besser wäre wieder die Opposition. Ein Dilemma mit zwei Seiten, schauen wir uns das genauer an.
Lange Gesichter bei der SPÖ am Wahltag. Die Roten fallen auf den dritten Platz zurück. Laut Hans-Peter Doskozil ist das Ergebnis
kein Auftrag, in eine Regierung einzutreten, aus meiner Sicht.
Mit dieser Sicht ist der streitbare burgenländische Landeshauptmann in der SPÖ aber relativ alleine. Die GenossInnen wollen zurück an die Macht. Und weil derzeit niemand mit der FPÖ regieren will, hoffen sie auf eine Koalition mit ÖVP plus möglicherweise NEOS oder den Grünen. Doch die SPÖ hat ein Problem. Inhaltlich trennen Rot und Schwarz Welten. Eine Vermögenssteuer ist nur einer von vielen Knackpunkten. Und in einer möglichen Koalition mit Schwarz und Pink droht die SPÖ zwischen den beiden wirtschaftsliberalen Parteien aufgerieben zu werden. Die Frage ist, wie viel sollte die SPÖ aufgeben, um mitregieren zu können?
Ja, und ein wichtiges Bundesland für die SPÖ, das ist natürlich das Burgenland. Und da ist gerade über die Nachrichtenagenturen die Information gekommen, dass Norbert Hofer, der FPÖ-Spitzenkandidat bei der Burgenlandwahl 2025, die ist ja im Jänner bereits, dass dort Norbert Hofer eben Spitzenkandidat wird. Er wird eben gegen Hans-Peter Doskozil antreten. Frau Arbeiterraut, kommen wir nochmal zu der SPÖ eben. Da sagen... Was spricht denn jetzt dafür, dass die SPÖ mitregieren soll, dass sie sich da vielleicht ein Stück weit auch verbiegen soll?
Ich glaube, da muss die SPÖ einfach auch mal ihre eigenen Prioritäten klar ordnen. Es ist im Wahlkampf immer wieder die Rede davon gewesen, man muss eine FPÖ-Regierungsbeteiligung verhindern. Und wenn die SPÖ dann nicht mitmachen will, dann wird es schwierig mit Mehrheiten. Dementsprechend wird sie sich da gut überlegen müssen, ob sie nicht auch Kompromisse eingeht, um eben Teil einer mehrheitsfähigen Regierung zu werden. Dass, wenn sie da zu sehr auf roten Linien beharrt, da auch mal Probleme oder halt vielleicht ungewünschte Dinge eintreten, das hat man, bleibt aber bei den Bundesländern, in Niederösterreich gesehen, wo Sven Hergovich gesagt hat, Zitat, er würde sich lieber die Hand abhacken, als gewisse rote Linien eben zu übertreten. Das hat dazu geführt, dass es dann zu einer ÖVP-FPÖ-Koalition gekommen ist und wo vermutlich der ein oder andere SPÖler in Niederösterreich manche rote Linien gern noch mal überdenken würde, denn die Dinge, die jetzt unter ÖVP und FPÖ in Niederösterreich umgesetzt worden sind, Stichwort Genderverbot für Beamte, das ist definitiv nicht im SPÖ-Sinne und da hätte man vielleicht bei manchen Themen drüber sprechen sollen. Man muss auch dazu sagen, dass es ja durchaus auch Diskussionen in der SPÖ gibt, ob jetzt wirklich alle dieser Forderungen, Stichwort 32-Stunden-Woche, genauso umgesetzt werden sollten. Und da ist es, glaube ich, durchaus sinnvoll, manche Standpunkte nochmal zu diskutieren und im Fall auch einen Schritt auf das Gegenüber zuzugehen.
Und ganz spannend ist ja, dass diese roten Linien, die Frau Arbeiterraut gerade angesprochen haben, eigentlich, welche sind die Andreas Babler als Bundesparteiobmann ausgerufen hat, die Hans-Peter Doskozil, ich habe gerade über das Burgenland kurz gesprochen, eigentlich gar nicht so teilt und trotzdem sagt Doskozil eben als prominente Stimme, er ist gegen eine rote Regierungsbeteiligung. Was sind die Argumente seiner Seite?
Was die Landeschefs jetzt sehen, abgesehen von Wien. Wien hat ja ein total dem Bundestrend konträres, gutes Wahlergebnis für die SPÖ eingefahren. Aber die übrigen Landeschefs haben Muffensausen, um jetzt mal ein ganz seltsames Wort zu bemühen. Vor allem, weil heute ja gerade bekannt geworden ist, dass der FPÖ-Mann Norbert Hofer, der ja bekanntermaßen aus Pinkerfeld im Burgenland kommt, bei der Landtagswahl im nächsten Jahr als Spitzenkandidat antreten wird. Die FPÖ war super erfolgreich im Burgenland, auch bei dieser Wahl, bei der Nationalratswahl. Und da ist Hans-Peter Doskozil in der Lage, dass er lieber nicht die SPÖ in der Regierung zerrieben sehen möchte, weil er sich davon mehr Chancen erhofft, wenn er gegen Blau-Schwarz oder Schwarz-Blau im Bund agitiert. passieren kann. Aber was diese roten Linien betrifft, entsteht das zusätzliche Problem, dass Andreas Babler, der als Spitzenkandidat in die Wahl gegangen ist, der nun einmal SPÖ-Chef ist und den man jetzt auch nicht mehr so einfach absetzen kann, denn durch diese Statutenänderung bei der SPÖ müssen ja 10% der Mitglieder sich das wünschen und sagen, wir wollen nicht erst in 3 Jahren, sondern jetzt eine Neuwahl unseres Vorsitzenden. Es ist also schwierig zu organisieren. Der hat sich in manchen Punkten einfach kommunikatorisch so eingegraben, zum Beispiel bei der Vermögensteuer, wo er der Basis versprochen hat, ihr könnt euch drauf verlassen, mit mir wird das eine Koalitionsbedingung, weil sonst können wir ja, Zitat Babler, gar nichts finanzieren. Die Vermögensteuer muss ja herhalten als Allheilmittel für Budgetlöcher, als Gegenfinanzierungsmodell für Dinge wie Kindergrundsicherung oder Mietpreisdeckel oder. Das heißt, es wird einfach schwierig, gleichzeitig diese roten Linien zu verlassen und trotzdem glaubwürdig zu sein.
Ganz kurz eine Nachfrage, nur ganz kurz, weil du Norbert Hofer gesagt hast und wie hast du gesagt, Muffenshausen, muss da jetzt Hans-Peter Doskozil Muffenshausen vor ihm haben? Ist das jemand, dem gefährlich werden kann bei der Wahl?
Natürlich, ich meine, das ist ein bekanntes FPÖ-Gesicht. Er ist zwar kein Herbert Kickl, er ist als der Konziliante bekannt, er hat das Amt des Nationalratspräsidenten in den letzten Legislaturperioden begleitet und damit auch so ein bisschen ausgestrahlt, dass er wohl auch parteiübergreifend wirken kann, aber nichtsdestotrotz, er ist ein prominenter FPÖ-Mann und die FPÖ hat einen Elfmeter aufliegen, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, die jetzt schon im Burgenland zustande gekommen sind bei der Nationalratswahl.
Ich wollte nur ganz kurz noch beim Thema schwierige rote Linien rund um die Steuerthematik einhaken. Da muss ich sagen, hat mein Kollege Gerald John heute im Standard eine interessante Analyse vorgelegt, dass es nämlich durchaus Spielräume gäbe, wie man eine Vermögens- bzw. Erbschaftssteuer vielleicht auch ein bisschen abgeschwächt mitunter ausdiskutieren könnte. Er hat da beispielsweise eine höhere Grundsteuer als Beispiel genannt. Das sind sicher alles keine Vorschläge, die bei der ÖVP auf Begeisterung stoßen würden, aber sie würden doch Kompromissmöglichkeiten bieten, wie vielleicht beide Seiten ihr Gesicht wahren könnten, ohne dass da jetzt jemand ganz, ganz fest zurückstecken müsste.
Da wäre die ÖVP sehr nett, wenn sie sich darauf einließen.
Ich
kann nicht so richtig glauben, vor allem, weil sie auch als Dritte im Bunde wahrscheinlich die Neos haben werden in dieser Regierung. Also käme eine ÖVP-SPÖ-Regierung zustande, wäre es gut, noch einen dritten Partner an Bord zu haben, das wären die Neos. Das heißt, zwei eher wirtschaftsliberale, rechter angesiedelte Parteien, was die Wirtschaft betrifft, da hätte die SPÖ einen extrem schwierigen Stand.
Gleichzeitig ist natürlich auch der ÖVP klar, dass es ohne die SPÖ an Bord schwierig wird mit einer Koalition ohne die FPÖ. Also irgendwelche Kompromisse wird man auch von der Seite aus eingehen wollen.
Ja.
Prinzipiell haben wir ein gutes Stichwort hier. Wir würden nämlich ganz gerne nochmal anschauen, wie es mit den Koalitionsvarianten, vor allem auch dieser Dreierkoalition, wo die SPÖ eine Rolle spielen würde, auch ausschaut. Und dazu wollen wir Ihnen nochmal kurz die Mandatsverteilung zeigen. FPÖ, ÖVP gingen sich aus. Da schließt ÖVP-Kanzler Karl Nehammer aber bekanntlich den FPÖ-Chef Herbert Kickl aus. Und sonst gibt es keine Partei, die überhaupt mit der FPÖ an sich zusammenarbeiten will.
Rechnerisch bleibt noch eine ÖVP-SPÖ-Koalition, eben wie gesagt, mit einer extrem knappen Mehrheit oder eben die Dreier-Variante mit Grünen oder Neos. Die wird zumindest eine Mehrheit im Nationalrat eben bei Gesetzesbeschlüssen absichern. Aber was spricht für und gegen die Grünen oder die Neos als dritte Regierungspartei? Auch hier beleuchten wir beide Seiten.
Die Neos drängen in eine Regierung.
Ja, wir sind auch bereit, Sondierungsgespräche zu führen, entsprechend dann auch zu schauen, dass man wirklich auch eine Reformkoalition auf den Boden bringt.
In Wien und Salzburg haben die Neos bereits Regierungserfahrung gesammelt. Nun wollen die Pinken zum ersten Mal auch im Bund mitregieren. Mit der ÖVP gibt es im Wirtschaftsbereich viele Überschneidungen, mit der SPÖ eher weniger. Auch die Grünen sind bereit, wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen. Dagegen spricht aber, dass das Verhältnis zur ÖVP stark getrübt ist. Vor allem Umweltministerin Leonore Gewessler ist für viele Schwarze ein rotes Tuch. Ihr Alleingang beim Renaturierungsgesetz war für die ÖVP ein schwerer Vertrauensbruch. Was spricht für eine Koalition mit den Grünen? Und was für eine mit den Neos?
Ja, Manu, aktuell schaut es ja aus, als würde die, wenn schon Dreierkoalition, dann eine mit den Neos als realistischer gehandelt werden. Was spricht denn da dafür?
Zum einen, dass die Neos sich zwar nicht mit so vielen Zugewinnen, wie sie erhofft hatten, aber doch sich als Wahlgewinner bezeichnen können und es somit argumentierbar ist, dass die Menschen sich wünschen, dass auch die Neos einmal zum Zug kommen, wohingegen die Grünen ja gemessen, also in Prozenten, die größte Wahlverliererin des Abends war am Sonntag. Des Weiteren haben sich ÖVP und Grüne wohl ziemlich aneinander abgearbeitet. Also Karl Nehammer, der jetzt noch ÖVP-Bundeskanzler, konnte sich ja so gar nicht dazu aufraffen, zuletzt irgendetwas, was gemeinsam mit den Grünen geschaffen wurde, noch als Erfolg zu verkaufen. Also hat er früher immer noch in seinen Reden so Dinge wie die ökosoziale Steuerreform oder das Klimaticket, also die grüne Handschrift, in der zu Ende gehenden Regierung als Teil der Erfolge mitverkauft, hat er das zuletzt nicht einmal mehr erwähnt. Die schon im Beitrag angesprochene Leonore Gewessler ist zum absoluten Feindbild deklariert worden seitens der ÖVP. Und die Neos sind einfach der sozusagen billigere Koalitionspartner. Die sind inhaltlich einfach eigentlich sehr knapp dran. Da passt das sprichwörtliche Löschblatt nicht dazwischen, zum Beispiel in wirtschaftspolitischen Fragen. Da gibt es wohl, wenn es so um Kulturelles oder Gesellschaftspolitik geht, Unterschiede. Aber grundsätzlich wäre sehr, sehr viel leichter, eine Koalition auszuverhandeln und ein gemeinsames Programm auszuverhandeln, einfach weil man mehr gemeinsam hat.
Frau Arbeiteraut, schauen wir uns die andere Seite an. Was spricht für die Grünen?
Naja, grundsätzlich muss man mal festhalten, wenn ÖVP, SPÖ und Neos eine Regierung bilden würden, dann wird definitiv ein Thema sehr, sehr weit runterwandern auf der Prioritätenliste und das wäre das Klimathema. Und auch wenn jetzt beim letzten Urnengang das Klimathema nicht zu den wichtigsten Wahlmotiven gehört hat, da wissen wir, dass einfach die Teuerung und Zuwanderung viel, viel wichtiger waren für die Wählerinnen und Wähler, dann ist es doch ein Thema, also das Thema Klimawandel, das uns alle massiv betrifft. Das haben wir jetzt einfach gerade in den letzten Wochen alle vor Augen geführt bekommen mit den extremen Hochwassern, mit dem heißesten Sommer der Messgeschichte, auf den wir zurückblicken, in einem Jahr, das wahrscheinlich auch das heißeste Jahr der Messgeschichte wird. Und das sind einfach alles Anzeichen dafür, dass eine Politik, die sich auch auf Klimathemen konzentriert, wahnsinnig wichtig wird, gerade in den nächsten Jahren. Und das haben die Grünen dann doch einfach mit Projekten wie dem Klimaticket, wie der ökosozialen Steuerreform, wie der CO2-Steuer bewiesen, dass sie da dann doch auch anpacken und ihre Standpunkte durchbringen können. Dass das beim Koalitionspartner nicht immer auf Gegenliebe gestoßen ist, ist natürlich auch ein Faktum.
Wir haben noch eine aktuelle Umfrage jetzt für Sie, meine Damen und Herren. Und zwar hat Peter Hayek dafür uns gefragt, die Bevölkerung, was ist denn Ihre bevorzugte Regierungskoalition? Und da sehen wir, 25% sagen FPÖ-ÖVP, 24% sagen ÖVP, SPÖ und Neos, 17% nur, also deutlich weniger in der Dreierkoalition, die für die Neos wären, sind für die Grünen als dritten Partner, 26% keine von diesen. Und was Sie jetzt hier nicht sehen, was aber auch noch ein spannender Fakt ist, gerade die ÖVP-Wählerinnen und Wähler bevorzugen eigentlich die ÖVP-, SPÖ- und Neos-Koalition und zwar sogar noch deutlich vor der FPÖ- und ÖVP-Koalition. Manu, allein wenn man sich diese Zahlen jetzt anschaut, könnte man auch ein bisschen sagen, und auch wenn wir nochmal das Ergebnis uns in Erinnerung rufen, der Nationalratswahl am Sonntag, die Neos sind da schon auch deutlich mehr erwünscht, wenn man sich dem Wählerwillen vergegenwärtigt.
Da ist diese Variante mit den Grünen auch noch in den letzten Tagen ein bisschen abgestürzt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, wie wir jetzt darüber berichten und dass wir es als wahrscheinlicher erachten, dass die Neos in die Koalition kommen. Aber vielleicht hat Beate Meinl-Reising auch Erfolg gehabt mit ihrer Kampagne oder mit ihrer Hauptmessage bei jeder Wahlsendung. Hat sie Phrasen wiederholt wie Mut zu Reformen. Jetzt braucht es die zuversichtliche Kraft für Reformen. Alle anderen sind müde, alle anderen haben schon regiert. Wir sind die Einzigen, die Reformen umsetzen können. Das scheint vielleicht auch funktioniert zu haben. Also vielleicht gibt es jetzt Menschen, die ihr das glauben und die sagen, yes, wir brauchen diesen Pfeffer.
Ich muss auch sagen, wenn man sich die Grafik eben dann noch einmal ansieht, es liegt jetzt keine eindeutige Führung, also es ist eben alles relativ knapp. Frau Arbeiteraut, auf der anderen Seite muss ich eben auch dazu sagen, wie die Grünen da in die Regierung damals gekommen sind vor 5 Jahren, da hätte ja keiner gedacht, dass das 5 Jahre hält. Das Beste aus beiden Welten wurde damals gesagt, oft war es dann das Schlechteste aus beiden Welten. Haben Sie sich bewährt in der Regierungsarbeit?
Naja, sie haben 5 sehr, sehr schwere Jahre gemeinsam durchgehalten und es hat oft nicht danach ausgesehen. Ich glaube, wir hatten sehr oft auch in unseren Diskussionen wahrscheinlich die Diskussionen, wie das denn weitergehen kann mit diesen doch sehr unterschiedlichen Partnern. Sie haben sich oft zusammengestritten und daran doch auch Verantwortung übernommen in schwierigen Zeiten, in Zeiten der Pandemie, in Zeiten von Terrorismusgefahr. Dementsprechend, die Grünen bringen sich ja jetzt auch noch mal selbst aktiv in Stellung, muss man sagen. Sie sagen, wir wollen wieder Verantwortung übernehmen. Und auch wenn die NEOS wirklich sehr, sehr ambitioniert sagen, wir wollen mitregieren, dann haben sie doch auch signalisiert, wenn, dann auch mit wirklichen Reformprojekten. Und was sie sich da dann ganz genau darunter vorstellen, das wird sich auch in Koalitionsverhandlungen zeigen. Und wenn dann da von den Grünen die Symbolwirkung da ist, wir würden halt doch eigentlich auch gern und ihr könnt mit uns auch sprechen, dann wäre es eine Variante, die ich jetzt nicht ausschließen würde.
Antonia Arbeiter-Raut vom Standard war das. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, hier bei Beide Seiten. Und Manuela Reil, unsere Politik-Chefreporterin hier auf Puls 24. Und noch einmal der Vollständigkeit halber dazu gesagt, das waren jetzt nicht eure Meinungen, sondern ihr habt natürlich diese beiden Seiten für uns rausrecherchiert. Danke, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Sehr gerne, danke.
Und wir bleiben noch bei Farbenspielen. Die ganze Woche haben wir ja schon Parteiinsider oder ehemalige Parteimitglieder von SPÖ, ÖVP und FPÖ gefragt, was sie sich an Koalitionen vorstellen könnten und was da hinter den Kulissen gerade alles so besprochen wird.
Und gleich ist auch noch, wie angekündigt, Peter Pilz bei uns. Als Ex-Grüner schätzt er für uns gleich die Chancen seiner ehemaligen Partei, aber eben auch der NEOS ein. Vorher geben wir Ihnen jetzt aber noch schnell einen kleinen Überblick über die spannendsten Einblicke bis jetzt von den türkis-rot-blauen Seiten.
Der Wunsch nach einer bürgerlichen Koalition, nach einer bürgerlichen Mehrheit ist gegeben. Es sind 500.000 ehemalige ÖVP-Wähler zur FPÖ gewechselt, weil sie mit einem ÖVP-Grünkurs in der Regierung nicht zufrieden waren. 35% der vorhandenen ÖVP-Wähler wünschen sich auch eine bürgerliche Koalition.
Ich möchte niemanden kritisieren, aber ich tue es trotzdem. Ich habe das von Anfang an für einen Fehler gehalten, mit einer Forderung in den Wahlkampf zu gehen, die überhaupt nicht positiv besetzt ist. Weitere zusätzliche Steuern in einem Hochsteuerland, wie gerecht sie auch sein mögen, sind keine positiven Anreize, um eine Partei zu wählen.
Ich glaube, es wird die Vernunft siegen und der Herr Babler wird den Kompromiss eingehen und es wird eine schwarz-rot-NEOS-Regierung werden.
Mit Kanyam als Kanzler, mit wem als Vizekanzler, Kanzlerin?
Naja, das wird wohl der Herr Babler sein dann.
Und jetzt wollen wir hier bei Beide Seiten live.
Schau mal, da sind wir.
Ja, super. Pilz, der ehemalige grüne Mandatar, ist der jetzt Gründer und Journalist. Hallo und schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Herr Pilz, die Grünen haben bei der Wahl jetzt relativ viel verloren, rund 260.000 Stimmen. Und ein Erklärungsversuch war, naja, die Regierungsparteien sind abgestraft worden, aber reicht Ihnen das als Erklärung?
Nein, und es sollte auch den Grünen nicht reichen. Weil normalerweise würde man sagen, in Zeiten der Klimakatastrophe, das ist ja nicht mehr nur ein Klimawandel, und direkt nach einem mehr als Jahrhundert Hochwasser, das wahrscheinlich nächstes Jahr wiederkommt und übernächstes Jahr auch, das muss ja normalerweise wie eine Welle die Grünen rauftragen, weil immer mehr Leute sehen müssten, ja, das ist die Alternative. Und trotzdem, das ist kein österreichisches Phänomen. Sieht man europaweit, dass die Grünen ein Riesenproblem haben, das man erst einmal verstehen muss. Dazu kommt natürlich die Performance der Grünen in der Regierung mit der ÖVP. Das habe ich durchaus weinend mitverfolgt als Mitgründer dieser Partei. Und da kommen zwei Sachen zusammen. Eine sehr, sehr durchwachsene Regierungsbilanz mit sehr vielen ungenützten Chancen und eine unglaublich schwierige Situation für die Grünen europaweit, die meiner Meinung nach damit zu tun hat, dass die Grünen nicht verstanden haben, wie man sich neu auf die Lebensfragen der Menschen einstellt.
Johannes Rauch, grüner Gesundheitsminister, hat gestern bei den Kolleginnen und Kollegen der ZIP2 auch gesagt, es war mangelnde Kommunikation eben bei grünen Erfolgsprojekten wie dem Klimaticket, der CO2-Bepreisung. Aber was können Sie diesem Argument abgewinnen?
Naja, ganz genau gar nichts. Aus einem einfachen Grund, weil das ist nur eine schönere Formulierung für, wir haben zu wenig in die Werbung investiert. Das Problem der Grünen war nicht Eigenwerbung, sondern das Problem der Grünen war, dass sie eigentlich nicht die Rolle in der Koalition mit der ÖVP gespielt haben, die sie spielen hätten müssen. Nämlich als der Motor dieser Koalition. Und ich habe es nie verstanden. Die ÖVP ist ja in dieser Legislaturperiode so alle paar Monate in den Seilen gehängt. Und statt herzugehen und zu sagen, liebe ÖVP, jetzt machen wir mal einen Punkt und entweder gibt es das Klimaschutzgesetz und gibt es das und schieben wir keine Kinder mehr
ab. Das war der kleinere Koalitionspartner.
Der kleinere Koalitionspartner, wenn der größere schwer angeschlagen ist, hat nur eine Möglichkeit, um wirklich Politik zu machen. Er muss es als Chance begreifen und muss sagen, liebe ÖVP, wenn ihr mit uns weiter regieren wollt, dann muss jetzt wirklich was vom Klima bis zur Bekämpfung der Kinderarmut passieren. Stattdem haben die Grünen die ÖVP so lange gepflegt, bis sie wieder halbwegs stehen hat können. Das ist nicht Aufgabe der Grünen ÖVP-Pflege.
Sie haben gesagt, eben die Grünen hätten jetzt zu wenig durchgesetzt, wenn man das zusammenfassen kann, selbst wenn sie der kleinere Regierungspartner waren. Sie haben das mit einem weinenden Auge irgendwie mitverfolgt, diese Regierungsbeteiligung der Grünen. Jetzt haben wir letzten Sonntag gewählt. Sind die Grünen dieses Mal regierungsfit? Sollten sie dieses Mal eine Regierungsbeteiligung in diese Dreierkoalition anstreben oder lieber in Opposition gehen?
Ich würde den Grünen, und es sind immer noch ein bisschen meine Grünen, da kommt man nicht ganz davon los. Und ich finde auch, dass der Johannes Rauch ein guter Gesundheitsminister war und Sozialminister viel probiert hat. Die Grünen sollten sich jetzt einmal eines überlegen. Wenn wir in eine Koalition gehen, dann werden wir noch schwächer sein als in der letzten Koalition. Wir sind dann nimmer die Beiwagerl-Partei, sondern dann sitzt die SPÖ im Beiwagerl und die Grünen warten irgendwo, bis ÖVP am Motorrad und die SPÖ im Beiwagerl zufällig wieder mal vorbeikommen. Das ist dann eine Anhängselpartei. Das Zweite ist, die Grünen müssen sich endlich einmal überlegen, wie man diese Mehrheiten, die es eigentlich längst für Klimaschutz, Bekämpfung von Kinderarmut und vieles geben müsste, wie man die realisieren kann. Weil da geht es jetzt nicht darum, die ÖVP zu überzeugen, vergessen Sie das. Die ÖVP ist vom Programm her inzwischen eine freiheitliche Partei und Nehammer steht dort, wo Strache 2019 politisch gestanden ist. Die Grünen müssen sich überlegen, was machen wir in unserem Kernthema, in der Ökopolitik falsch, dass wir nicht von einer Woge der Unterstützung fast an die Spitze von Regierungen gebracht werden. Und meiner Meinung nach haben die Grünen von Ausländerpolitik bis Klimapolitik eins nicht verstanden. Dass es in Zeiten wie diesen, wo Menschen von vielfältigen Krisen bedroht werden, und zwar sehr, sehr viele Menschen und nicht nur die sozial Schwächsten, es ein Schlüsselthema gibt und das heißt Schutz. Schutz, wenn was Integration ständig schief geht, Schutz, wenn ich nicht weiß, ob mir mein Haus weggespült wird und wie es in Zukunft bei mir zu Hause noch ausschauen wird. Und nicht so das Gefühl, die Grünen zeigen auf mich und sagen, du bist schuld und du zahlst jetzt mehr Steuern und wir lenken dich. Wenn man den Menschen einmal klar macht, dass man ihre Sorgen versteht und sie schützen will und hinter ihnen und an ihrer Seite steht, dann kann man mit ihnen auch darüber reden, wie die großen Lösungen ausschaut und wie man was in der Steuerpolitik und in der Klimapolitik ändert. Aber nicht umgekehrt. Die Grünen sind vielen Menschen fremd geworden.
Aber das heißt übersetzt, die Grünen müssen zuerst mehr Menschen überzeugen und dann können sie wieder in eine Regierung gehen. Also Sie sind jetzt gerade dafür, dass die Grünen in Opposition gehen.
Schauen Sie, ich brauche mir da gar nicht den Kopf zerbrechen, weil die Grünen kommen in keine Regierung. Das ist so sicher wie sagt man da, das Amen im Gebet. Ja. Ich glaube, dass wir da jetzt einige Wochen von ziemlichem Theater und unglaublichen Nebelgrammaten und Nebelwänden vor uns haben. Es geht ja derzeit um was völlig anderes, überhaupt nicht um die Frage, ob die Grünen oder die Neos in die Regierung kommen. Niemand von denen wird in die Regierung kommen, auch die SPÖ nicht. Es geht ja letzten Endes zwischen FPÖ und ÖVP darum, wer als erster zwinkert, wer als erster nachgibt. Gibt die FPÖ als erster bei Herbert Kickl nach? Oder, was die Freiheitlichen hoffen, bricht der ÖVP so viel in der Steiermark weg und räumt die FPÖ wieder alles ab, dass dann einmal die Anti-Kickl-Dämme in der ÖVP zu brechen beginnen. Das mit der SPÖ kann ja nicht gut gehen, weil wenn die ÖVP, und die ÖVP ist eine grundvernünftige Partei, die nur Eigeninteressen verfolgt, da sind die Leute komplett wurscht, das hat es früher mal gegeben. die ÖVP sagt, wer passt am besten zu mir? Na, glauben Sie, die Grünen? Die Neos passen am besten zur ÖVP, weil die Neos im Prinzip die zweite Volkspartei sind, und zwar eine ÖVP nach dem Muster von Erhard Buseck, heute ohne soziales Gewissen, aber mit großen Kompetenzen in der Bildungspolitik, in der Korruptionsbekämpfung und in der Pressefreiheit. Jetzt, die SPÖ ist tot, wenn sie sich auf das einlässt, in eine Koalition zu gehen, wo sie wie von einer Zange zwischen zwei ÖVP-Backen zerquetscht wird. Die ÖVP überlebt ja ihren jetzigen Zustand schon fast nicht. Und in einer Koalition. So, ich glaube, dass wir nach der steirischen Landtagswahl völlig neu gemischte politische Karten haben, in denen die Grünen auf Regierungsebene überhaupt keine Rolle spielen. Und deswegen rate ich den Grünen, bitte bereitet euch jetzt endlich auf das ordentlich vor, nämlich in der Opposition vom Klimaschutz bis zur Armutsbekämpfung wirklich zu mobilisieren. Da werdet ihr gebraucht.
Sprechen wir gleich über eine mögliche neue Regierung, aber bleiben wir eben jetzt noch bei den Grünen. Ja. Für das, Sie jetzt sagen, für das Mobilisieren, ist der Werner Kogler der Richtige? Sie haben gesagt, das ist noch immer Ihre Partei, Sie haben Kontakte in die Partei. Bei jeder anderen Partei wäre nach so einer Wahlniederlage natürlich eine Obmann-Diskussion ausgebrochen. Die gibt es bei den Grünen nicht, zumindest kriegen wir davon nichts mit oder bekommen Sie da mehr davon?
Ja, natürlich gibt es Diskussionen. Natürlich wissen viele bei den Grünen, dass es mit dieser Führung auf Dauer nicht weitergeht. Das ist keine Werner Kogler-Frage. Ja, man kann es so formulieren. Werner Kogler, glaube ich, weiß selbst, dass er seine Übergabe vorbereiten muss. Ich würde ihm raten, wenn ich das überhaupt darf, dass er nicht nur eine personelle Übergabe vorbereitet und Nachfolgern und Nachfolgerinnen hilft, sondern auch bei der politischen Neuorientierung und Neuaufstellung hilft. Aber nehmen Sie, das geht ja nicht so weiter. Die Sigi Maurer hat die ganze Affäre Schilling zu verantworten. Das hängt ja den Grünen nach wie vor wie eine Mühlsteinkette um den Hals. Und da so wie gestern Johannes Rauch in der ZIP 2 zu sagen, wir blicken nicht zurück. Na, er braucht nicht zurückblicken, er braucht nur da beim Hals herschauen und schauen, was die Grünen alles hinunterzieht. Und das müssen sie loswerden, indem sie das aufarbeiten, weil dann in einer Oppositionsrolle und als Angreifer und als eine grüne Partei, wo sogar der Anstand sagt, ich überlege mir zurückzukommen. Das ist das, was Österreich jetzt braucht.
Das heißt aber auch, sowohl der Parteichef, aber nicht nur der, sondern auch die Clubobfrau sollte eigentlich ausgetauscht werden?
Ich stehe ja nicht einmal an der Outlinie, ich bin ja nicht einmal der Outwacher der Grünen.
Nein, aber Sie sind doch immer Ihre Grünen. Unterstützer. Also was würden Sie sich für Ihre Grünen wünschen?
Einen politischen Neubeginn, der wahrscheinlich ohne personellen Neubeginn sehr schwer zu bewältigen ist. Nein, ich bin nicht der Talente- und Führungskraut der Grünen, da ziehe ich mich gleich wieder zurück. Dafür halte ich mich nicht für besonders geeignet. Aber wenn man eine politische Neuaufstellung vornimmt, und das wird nicht anders gehen, und da sind etliche wirklich gute Leute in dem Grünen Club, angefangen von, also jetzt sage ich niemand, weil da kennt ihr ja wem schon.
Jetzt waren wir
wirklich sehr knapp dran.
Ich bringe eine Person ins Spiel, okay. Weil Sie ja vorhin gesagt haben, Sie sind ein bisschen unzufrieden damit, was die Grünen alles durchgesetzt haben. Eine Sache hat ja wirklich am Ende dieser 5 Jahre gemeinsamen Regierung für ziemliches Aufsehen und ziemliche Verstimmung bei der ÖVP gesorgt, nämlich, dass die grüne Klimaschutzministerin Leonora Gewessler auf EU-Ebene dem Renaturierungsgesetz im Alleingang zugestimmt hat. Also hat sie da nicht gezeigt, dass man eben als grüne Regierungspartei, auch wenn man der kleinere Partner, die kleinere Partnerin ist, sehr wohl etwas durchsetzen kann? Also genau das, was Sie gerade einfordern, gezeigt.
Ja, ich bin ja dort gesessen vor dem Fernsehapparat und habe mich wirklich gefeiert und haben mir gedacht, super gemacht, und so hätten sie das die ganzen Jahre schon machen müssen, dann wäre viel mehr weitergegangen. Nur unterschätzen sie eines nicht. Das war bis zu einem gewissen Grad der Bruch der Koalitionsregeln, das war schon im Übergang zum Wahlkampf. Und das wird nicht der Normalfall sein. Aber Gewessler hat zumindest gezeigt, dass Grüne viel weiter gehen können und gleich mit wirklichen politischen Erfolgen belohnt werden. Tun Sie mir jetzt nicht falsch verstehen, das war jetzt kein Vorschlag, wer soll die grüne Spitze übernehmen, soweit bin zumindest ich noch nicht mein Job, aber das hat sie wirklich gut gemacht.
Wenn wir eben jetzt zu den NEOS schauen noch, wie gesagt, wir sprechen noch ganz kurz noch über die NEOS. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie so, dass das sowieso blau-schwarz kommt, dass die NEOS da gar nicht mit reinkommen. Aber wenn sie reinkommen, was sollten die NEOS denn lernen von den Grünen, die eben jetzt mit der ÖVP in einer Regierung waren? Oder kann man das gar nicht vergleichen, weil das eben, so wie Sie gesagt haben, eine komplett andere Situation ist?
Ich glaube, das wäre eine andere Situation, weil die NEOS ja mit der SPÖ in eine seltsame Situation kommen würden. Und der SPÖ würde gar nichts anderes überbleiben als die Themen, wo die NEOS sich gegen die ÖVP durchsetzen müssen. Und das ist Korruptionsbekämpfung, das ist Bildungspolitik, das ist Freiheit von Justiz und insbesondere Pressefreiheit. Da hätten die NEOS die Chance, die SPÖ so als Verstärker zu nützen und könnten möglicherweise sogar einiges durchsetzen. Nur die SPÖ würde dabei überbleiben. Weil die NEOS hätten nicht sagen, mei SPÖ, das ist aber lieb von euch, dass ihr alles von uns unterstützt, was uns wichtig ist, speziell in der Bildungspolitik. Und deswegen unterstützen wir euch bei Gerechtigkeitspolitik und Armutsbekämpfung. Die NEOS würden sagen, Dankeschön, nehmen wir alles, aber wir machen Politik für die Reichen. Umverteilung gibt es mit uns nicht. Da sind die NEOS genauso wie die FDP in Deutschland und ich befürchte, dass sie da nicht lernfähig sind.
Herr Bild, Sie haben vorhin ausgeführt, eben Wolf hat es auch gerade angesprochen, Sie glauben, dass es dann im Endeffekt doch FPÖ, ÖVP wird. Aber wenn Sie sich eine Koalition wünschen könnten und es liegen jetzt allein von der Mandatsrechnung ja gar nicht so viele Varianten auf dem Tisch, welche wäre es dann?
Nachdem wir diesmal unsere Stimmen, wenn ich wir sage, dann sind es mal V und I, gespendet haben und nicht das Gefühl gehabt haben, dass wir damit was Großes bewirken. Und nachdem die Alternativen zum Rechtsblock aus ÖVP und FPÖ so schwach geblieben sind, ist das Einzige, was ich mir wünschen kann, dass diese Kräfte die nächste Legislaturperiode nützen, um stärker zu werden, die Leute zu überzeugen und aus eigener Kraft eine Mehrheit zu erringen. Wenn es jetzt eine Regierung gibt, und das wäre natürlich freundlicher und erträglicher als eine Regierung aus FPÖ und ÖVP, wenn es jetzt eine Regierung gäbe aus ÖVP, SPÖ und Grünen oder NEOS, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die nicht lange hält. Weil da kommt nicht zusammen, was zusammengehört für eine große positive Veränderung. Das geht mit der ÖVP nicht. Speziell mit der Nehammer ÖVP nicht. Speziell nicht mit einer ÖVP, die von Leitkultur bis Ausländerpolitik heute bereits freiheitliche Positionen vertritt. Und immer mehr, was die Europäische Union betrifft, auch. Es hat bei dieser Wahl noch nicht die große Richtungsentscheidung gegeben, das hoffe ich zumindest. Wir haben wahrscheinlich eine Legislaturperiode vor uns, wo sich erst große Richtungsentscheidungen in Österreich vorbereiten. Und wenn Sie SPÖ und Grüne noch lang spülen und wie Bettler vor der Parteitür der ÖVP stehen und sagen, bitte dürfen wir rein, bitte dürfen wir mitregieren, dann wird es schief gehen. Die müssen beide mal auf die Füße, eigene Politik entwickeln und Menschen überzeugen. Das ist ihre größte Aufgabe. Sonst, ich habe es Ihnen gesagt, ich befürchte das Schlimmste und das Schlimmste ist eine Regierung aus ÖVP und FPÖ. Wir werden sehen. Ich lasse mich überraschen.
Das werden wir uns alle lassen. Peter Pilz war das. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren und danke für Ihre Analyse von den Grünen und von der gesamten politischen Situation.
Bitte gern.
Und wir haben noch mehr Themen heute für Sie in unserer dritten und letzten Rubrik Der Tag. Graz, Linz, Salzburg, St. Pölten und Klagenfurt. In 5 von 9 Landeshauptstädten hat es Bombendrohungen gegeben.
Und zwar auf Bahnhöfe. Offenbar gab es da mehrere Drohschreiben und von einem denselben Verfasser könnten da am Werk sein. Bleiben Sie dran, wir sprechen da gleich drüber, eben nach einer kurzen Werbepause.
Herzlich willkommen zurück zu Beide Seiten live. Wir haben jetzt natürlich noch wichtige Nachrichten des Tages für Sie. Also eigentlich nicht wir, Wolfi Schiefer und ich, sondern unser Kollege Daniel Retschitzecker hat die wichtigsten Nachrichten in unserer Rubrik Der Tag mitgebracht.
Schönen guten Abend, Daniel. Daniel, beginnen wir im Nahen Osten über die Krise dort, über diese Situation, die sich immer weiter zuspitzt, haben wir in den letzten Tagen ausführlich auch in dieser Sendung berichtet. Gib uns vielleicht einmal ein Update. Wie ist die momentane Situation?
Ja, der derzeitige Stand ist, dass die Luftangriffe im Süden des Libanons weitergehen. Die israelische Regierung hat jetzt weitere Regionen vorgewarnt, also Dutzende Orte zur Evakuierung aufgefordert. Die Menschen sollen Häuser verlassen und in den Norden raufwandern über den Fluss Awali. Das ist rund 60 Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt. Und es gibt auch wieder erneut den Aufruf, alle Gebäude, die irgendwie mit der Hisbollah zusammenhängen, als Zivilisten zu verlassen. Allerdings, das ist halt auch immer wieder das Problem dann, oft weiß man natürlich als Zivilist auch nicht, ob in diesem Haus tatsächlich die Hisbollah irgendeinen Stützpunkt oder sonst irgendwas hat.
Also das ist eigentlich auch das große Drama, dass halt immer wieder so viele Zivilisten gerade auch bei den Luftangriffen ums Leben kommen. Wir erinnern uns auch an die Pager-Explosionen, die dann in Supermärkten explodiert sind. Also dass diese Angriffe einfach auch nicht wahnsinnig gezielt stattfinden oder vielleicht auch gar nicht so gezielt stattfinden können, wenn sie in dem Ausmaß passieren.
Das traue ich mich nicht beurteilen, wie gezielt die stattfinden oder nicht. Das weiß ich de facto einfach nicht. Ich bin auch kein Militärexperte. Was ich allerdings sagen kann, ist laut libanesischen Angaben, wenn man schon bei den Todesopfern sind, sollen es seit Mittwoch, also seit gestern, 46 weitere Menschen sein, die da gestorben sind. Und es gibt jetzt auch sehr schwere Vorwürfe vom libanesischen Außenminister. Der meint nämlich, wie gesagt, ich kann das nicht bestätigen, das ist lediglich die Aussage des Ministers, dass der getötete Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah kurz bevor er getötet worden ist, noch eine Waffenruhe mit Israel ausgehandelt haben soll für 21 Tage. Wäre die gültig gewesen? Wie gesagt, ob das bestätigt worden ist, der ist ja dann bei einem Luftangriff getötet worden, bei einem letzten Freitag. Ob es diese Waffenruhe, diese ausgehandelte wirklich gab oder nicht, wie gesagt, es steht...
Das sind solche Situationen, das ist immer unglaublich
schwer. Man nennt das ja auch Fog of War, hat einfach sehr schlecht einen Überblick.
Ganz wichtig in diesem Konflikt ist natürlich auch die USA. Sind auch die USA, die Unterstützung der USA, und da hat sich Joe Biden zu Wort gemeldet.
Ja, genau. Joe Biden hat sich zu Wort gemeldet, nämlich wenn es um die Gegenangriffe oder die erwarteten Gegenangriffe Israels auf den Iran geht. Wir erinnern uns, beim letzten Angriff des Irans auf Israel hat es 5 Tage gedauert, bis eine Antwort aus Tel Aviv kam. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wann und wo und wie sie stattfindet. Es gibt allerdings inzwischen auch bestätigte Gespräche von Seiten der USA, zumindest laut US-Medien, dass Ölfelder betroffen sein sollen, also Ölanlagen des Irans, was allerdings ausgeschlossen wird vom US-Präsident Joe Biden, sind Angriffe auf die Atomanlagen. Und da sagt Joe Biden Folgendes.
Ich denke, wir werden mit den Israelis besprechen, was sie tun werden. Aber wir sind uns alle 7 einig, dass sie das Recht haben zu reagieren. Es ist offensichtlich, dass der Iran weit über das Ziel hinausgeschossen ist. Es werden Sanktionen gegen den Iran verhängt werden.
Ja. Also die Reaktion von Joe Biden, die wir in den letzten Monaten und Jahren, eigentlich inzwischen fast dieses Jahr ein Jahr ab Montag, immer wieder hören, Unterstützung für Israel, aber das und das geht nicht.
Also die Eckdaten, du hast das erwähnt, am 7. Oktober jährt sich eben dieser Überfall der Hamas auf Israel, der diesen Anstoß eigentlich zu diesem eskalierenden Krieg gegeben hat. Der erste iranische Angriff war im April, damals hat es 5 Tage gedauert. Und der zweite direkte iranische Angriff, der war vorgestern. Und da ist jetzt eben die große Frage.
In der Phase, wo jetzt eben was
genau in dieser könnte. Phase.
Wie gesagt, 5 Tage waren es beim letzten Mal. Wie lange es dieses Mal dauert, kann es sein.
Wissen wir nicht. Und auch worauf die Angriffe sind, wie du gerade ja beschrieben hast. Mhm. Wir schauen nach Österreich. Da geht es auch durchaus rund, es ist aber Gott sei Dank dann eigentlich nichts passiert.
Ja, es ist glücklicherweise nichts passiert. Also die Frage ist, was haben Graz, Linz, Klagenfurt, St. Pölten, Salzburg und jetzt heute ganz neu Bregenz gemeinsam? In all diesen Städten gab es auf Bahnhöfen, in Graz sogar auf 2 Bahnhöfen, Bombendrohungen. Die sind dann alle evakuiert worden. Es sind teilweise sehr spektakuläre Bilder von Menschen, die irgendwie zu großen Teilen vor den Bahnhöfen stehen und nicht rein dürfen, weil irgendjemand immer wieder E-Mails schickt, um quasi einen Bombenanschlag anzudrohen. Interessanterweise auch per E-Mail, also früher wären das wahrscheinlich Anrufe gewesen, jetzt sind es E-Mails.
Oder zusammengeklebte Briefe.
Ja, mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben. Genau. Wie gesagt, es sind E-Mails und inzwischen ermitteln auch die verschiedenen Landesbehörden und auch der Staatsschutz- und Nachrichtendienst, also DSN. Also es ist nicht unbedingt lustig.
Aber es sind jetzt nur die Warnungen passiert?
Es sind Warnungen passiert, das muss man natürlich dazu sagen. Es gab Drohungen, dann sind die Bahnhöfe evakuiert worden, durchsucht worden und man hat glücklicherweise nie was gefunden und es ist auch glücklicherweise nie was explodiert bislang. Und auch in Bregenz gibt es jetzt wieder Entwarnung.
Also es ist nichts passiert, es hat nur diese Drohungen gegeben. Wir uns vielleicht ganz kurz an, was die Polizei dazu sagt.
Mhm. Das muss die Staatsanwaltschaft dann beurteilen, nach was diese Täter dann angeklagt werden. Fakt ist, dass nicht nur die strafrechtliche Relevanz ist, sondern dass auch die Kosten der Einsätze und eventuell auch der Zugausfälle und so weiter alles zusammengerechnet wird und dann im Zivilrechtsverfahren auch dem Täter oder den Tätern vorgeschrieben wird.
Das sagt der Kollege von der Polizei in der Steiermark eh ganz gut. Man merkt doch schon ein bisschen, das ist wirklich kein Kavaliersdelikt, also das ist irgendwie lustig oder so. Da ermittelt eben das die Landesämter für Extremismusbekämpfung, da gibt es 9 davon in Österreich, also alle betroffenen Bundesländer und eben die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Es ist also kein Spaß.
Das kann
bis zu einem Jahr Haftstrafe bei dieser gefährlichen Drohung und wie es der Herr von der Polizei gerade angesprochen hat, der ganze zivilrechtliche Aspekt kommt auch dazu. Es kann auch wahnsinnig teuer werden, weil es muss jedes Mal der Bahnhof evakuiert werden, Feuerwehr, Polizei, Rettung etc. rückt an. Irgendwer muss das bezahlen.
Also in diesem Sinne, wir hoffen jedenfalls, dass es die letzte Bombendrohung war, die wir da heute in Bregenz gesehen haben. Aber wissen tun wir es nicht. Und natürlich, auch jedes Mal muss natürlich die Polizei ausrücken.
Natürlich, wenn man es einmal nicht macht, wenn man sich denkt, es ist nur irgendwie eine
leere Drohung. Das ist ja das Gefährliche an der
Situation. Man muss weiter ernst nehmen.
Man muss es ernst nehmen, das ist natürlich das Gefährliche
an der Situation. Also better safe than sorry.
Ja, ganz genau. Apropos Warnungen, du hast uns noch eine Geschichte mitgebracht und zwar am Samstag werden die Handys laut läuten. Was ist da genau los?
Genau, normalerweise läuten am Samstag um 12 Uhr immer die Sirenen, außer in Wien. Ich glaube, wenn man mal am Samstag in den Bundesländern unterwegs ist, dann weiß man das. Oder wenn man in den Bundesländern aufgewachsen ist, weiß man, am Samstag wird nicht länger als bis 12 Uhr geschlafen, weil man es eh nicht mehr kann.
Wer macht das schon? Hallo.
Yeah. Und jetzt schrillen allerdings auch die Handys. Das ist der sogenannte AT-Alert, nicht IT-Alert. Und da gibt es dann zusätzlich zum schrillenden Handy auch eine Textnachricht. Da steht oben, ich habe es mal aufgeschrieben, Achtung, Test, österreichweite Testauslösung der Zivilschutzsignale über Sirenen und Testauslösung von IT-Alerts. App braucht man dafür keine. Mhm. Egal, wenn ihr mit eurem Handy in irgendeinem österreichischen Netz hängt, dann kriegt ihr diese Warnung aufs Handy. Hat aber auch einen ernsten Hintergrund. Ist nicht nur dafür da, euch am Samstag aufzuwecken.
Das wäre doch genauso etwas gewesen. Wir erinnern uns leider alle ja auch an die Hochwasserkatastrophe. Mhm. Da ist ja danach auch diskutiert worden darüber, wie man da warnen hätte sollen. Also wäre das vielleicht genau so ein Beispiel gewesen.
Das ist ja auch teilweise in Niederösterreich, auch im Burgenland eingesetzt worden. Also es gab Warnungen und der Sinn und Zweck und auch der Grund wahrscheinlich, warum wir drei beispielsweise keine dieser Warnungen bekommen haben während dieser Hochwasser ist, das ist tatsächlich regionsspezifisch. Das heißt, wenn ich jetzt in Niederösterreich bin und es kommt ein Hochwasser auf mich zu, auf meine Region, auf meinen Ort, dann schrillt bei mir das Handy. Wenn du gleichzeitig in Wien sitzt, Wolfe, oder du, Manu, in Graz, kriegt ihr keine Warnung, weil es eure Region nicht betrifft. Das ist eigentlich
lokal.
Ist lokal, genau. Das ist eigentlich eine klassische Technik, die man aus Ländern kennt, die immer wieder mit Naturkatastrophen zu kämpfen haben. Japan ist es gang und gäbe, dass man immer wieder in der Region, wo man ist, Warnungen vor Erdbeben beispielsweise bekommt. Und wie das dann klingt, ich glaube, wir können es uns mal anhören, weil es ist ein sehr nervtötendes Geräusch.
Angenehm ist es nicht.
Nein.
Okay, gut, ich würde verlängern. Das Geräusch, wenn man da hört.
Du kannst dein Handy auch husten. Du kannst, ja, das auf jeden Fall. Klingt doch gesünder. Du kannst dein Handy übrigens auf Flugmodus stellen, dann kriegst du es nicht.
Ganz kurz noch, es geht bei allen Handys, oder? Also es ist jetzt nicht nur Smartphones.
Ob jetzt mit deinem neuen iPhone 16 Pro Max oder was auch immer oder mit deinem alten Nokia 3310, es sollte auf allen gehen.
Gut, also wir haben alle Zuseherinnen und Zuseher hiermit vorgewarnt. Am Samstag um 12 Uhr wird ihr Handy klingeln in einem relativ unangenehmen Ton.
Außer sie haben es ausgeschaltet oder Flugmodus.
Es ist eine Probe.
Aber es ist gut zu wissen, dass es funktioniert. Also wenn es funktioniert, ist es eigentlich eine gute Nachricht. Wer weiß, dann geht's.
Lass uns weiterschauen. Lass uns zu einer ganz anderen Geschichte kommen. Und zwar zu James Blunt. Nehmen wir uns mal kurz mit. Wer ist das?
Ich fange jetzt sicher nicht zum Singen an.
Ich wollte, ja, ich habe es versucht.
Okay. Nein, ich fange nicht zum Singen an. Er ist Musiker, ja. Und vor 20 Jahren hat er ein riesengroßes Hit-Album, Back to Bethlehem. You're Beautiful, den Song kennt man aus dem Radio vielleicht schon ein, zweimal gehört. War sehr lange, 10 Wochen lang, 2005, auf Platz 1 der Charts. Gut, ist jetzt 20 Jahre her und diesen Erfolg hat er nie wieder anknüpfen können. Mhm. Er will es aber. Er macht aber kein neues Album, um vielleicht den Erfolg einzustellen mit irgendwelchen neuen Hitsingles, sondern er veröffentlicht sein altes Album neu.
Man könnte sagen, es klingt ein bisschen faul.
Es ist ein bisschen faul, aber er hat sich zugegebenermaßen etwas sehr Kreatives dafür überlegt. Okay. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Es ist auf Englisch, es ist nicht auf Deutsch, weil dieser britische Humor, der funktioniert leider übersetzt überhaupt nicht. Ich habe es versucht am Nachmittag mehrfach.
Du bist gescheitert.
Ich bin wirklich gescheitert. Okay. Wir sprechen dann nachher drüber.
My name is James Blunt. And you have the power to absolutely f*** my life. I know you've heard the rumors, and they're true. I'm re-releasing my debut album, Back to Bedlam, on October the 11th, something that has kept me consistently rich for the past 20 years. So as a way to give back to you, my adoring public, if Back to Bedlam re-enters the charts at number one, I will legally change my name. What will I change it to? Well, that's entirely up to you.
Me?
No. I've been called many things in my life. Most hated man in pop, annoying, James Beige.
James Cole.
Rude. I'll let the people decide. But if it doesn't go to number one, I'm not changing my name. It's safe to say this is the most important democratic moment of the year.
Also, die wichtigste demokratische Wahl des Jahres. James Blunt kündigt an, wenn er sein Album neu veröffentlicht und es auf Platz 1 der Charts landet, dann wird er seinen Namen ändern. In was er es ändern wird, das können die Userinnen und User in den sozialen Medien abstimmen. Ja. Und derzeit liegt auf Platz 1 der Name.
Darf man sagen?
Ja, okay. Blunty Mac Bluntface.
Das ist eigentlich nicht ganz verträglich, weil ich meine...
Okay. Das ist ein britischer Gag, denn 2016 gab es eine Abstimmung darüber, wie ein gewisses Boot benannt werden soll. Und das hieß damals Boaty Mac Boatface. Und wie gesagt, fleißig James Blunt Alben kaufen, dann heißt er bald Blunty Mac Bluntface wahrscheinlich.
Wenn er Nummer 1 wird.
Wenn er Nummer 1 wird.
Genialer PR-Trick, muss man
sagen. Genialer PR-Trick, also das ist eine super Aktion. Dani, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und für die Geschichten, die du uns mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Danke für den Tag.
Ja, und jetzt geht's weiter mit wild umstritten, also bleiben Sie unbedingt dran, da erwarten Sie folgende Gäste.
Andreas Rudersch, der ehemalige Manager, Bundesgeschäftsführer der SPÖ, war vor wenigen Tagen noch hier im Studio. Eva Schütz, die Herausgeberin vom Express, und der Meinungsforscher Christoph Haselmeier.